Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, das Bibelwort des Jahres. Einfach wunderschön. Ich hoffe, wir haben uns schon daran gewöhnt oder sind dabei, es uns zu merken. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Das kann man gar nicht oft genug aussprechen. Vor 3 Wochen wurde ja von hier schon mal über dieses Bibelwort gepredigt. Anton Korb hat eine Lesepredigt hier eingebracht in den Gottesdienst. Aber da Glück ein so großes Stichwort ist und Gottes Nähe und die Sehnsucht nach Gott immer wieder zum Ausdruck kommt, wenn wir uns treffen zum Gottesdienst und so miteinander singen, ich denke, es ist eine weitere Predigt wert. Jeder Mensch sehnt sich ja nach Glück. Und ich glaube, dass jeder auch so seine persönlichen Glückserfahrungen hat. Es ist noch gar nicht lange her, Anfang des neuen Jahres, in der Neujahrsnacht, wenn man sich ein gutes, gesegnetes und glückliches neues Jahr wünscht. Oder wenn jemand Geburtstag hat, wenn hier die Geburtstagsgrüße auch weitergegeben werden. Damit ist immer ein Glückwunsch verbunden. Wenn jemand sich verlobt oder heiratet oder eine Ehe 25 Jahre hält oder 50 Jahre hält oder wieder ein Jahr miteinander erlebt wurde. Wenn ein Kind geschenkt wird, herzlichen Glück- und Segenswunsch. Oder wenn der Start ins Berufsleben gelingt, wenn die Entscheidung dann getroffen ist, was soll ich werden und machen? Oder wenn ein Studium aufgenommen wird, ein Schulwechsel gelingt, oder wenn jemand in Pension geht, herzlichen Glückwunsch, geschafft. Auch wenn jemand ins Spital muss zu einer Operation, wir geben Glückwünsche, Segenswünsche mit. Oder wenn jemand eine lange Reise macht, wünschen wir, dass diese Reise glücklich verläuft. Und so hat jeder seine Glücksmomente und kennt auch die Glückwünsche, die er selber empfängt und weitergibt. Menschen, die mit Gott leben, bei denen Gott zur Lebenswirklichkeit gehört, kennen Glück und erfahren Glück. Glück ist dabei mehr als ein profaner Wunsch. Die René Hanack hat das vorhin mit dem kleinen Schweinderl so schön deutlich gemacht. Ich habe übrigens auch von unseren tollen, netten Nachbarn einen Glücksbringer bekommen zum neuen Jahr. Ein Würfel. Der ist jetzt an meinem Schreibtisch. Der erinnert mich daran, dass ich ganz tolle Nachbarn habe, dass ich ihnen auch von Herzen Glück wünsche. Wer als Christ oder Mensch mit Gott lebt, der kennt Glück. Es ist mehr als ein profaner Wunsch, es ist ein heiliger Wunsch, weil er mit dem Heiligen verbunden ist. Und so ist diese Jahreslosung voller Glück. Gott nahe zu sein ist mein Glück. So auf den ersten Blick eine Jahreslosung zum Kuscheln, finde ich. Da fühle ich mich doch richtig wohl. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Dieser Satz hat 2 Schwerpunkte. Gott nahe zu sein ist Glück. Das Glück ist das eine, aber die Bedingung dazu wird auch genannt, Gott nahe zu sein. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und wer möchte Gott nicht nahe sein? Gerade die Lieder im Lobpreis bringen das ja auf verschiedene Weise zum Ausdruck, diese Nähe zu Gott. Wie man sich Gott nähert und was dabei geschieht mit einem Menschen. Da wird ja die Sehnsucht nach der Nähe Gottes entdeckt und auch bekannt. Ich denke zum Beispiel an dieses Lied, das haben wir gerade miteinander gesungen. Näher zu dir, mein Gott, näher, mein Gott, zu dir. Und dann möchte man am liebsten 1000 Stunden eintauschen, um nur eine Stunde bei Gott zu sein. Ist das ein gutes Geschäft? Auf jeden Fall ist es ein starker Wunsch, eine enorme Sehnsucht und ein starkes Bekenntnis. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Diese starke Sehnsucht nach Glück kommt darin zum Ausdruck. Allerdings, wenn ich mir das näher anschaue, darüber meditiere, stelle ich fest, wollen wir das wirklich oder will ich das wirklich? Wissen wir, was wir singen und beten und lesen und bekennen und aussprechen und welche Konsequenzen das haben kann? Gott nahe zu sein ist nämlich nicht ungefährlich. Ich denke zum Beispiel an Mose am brennenden Dornbusch. Der musste seine Schuhe ausziehen. Der konnte Gott nicht so nahe sein, weil Gott deutlich gemacht hat, wenn du mir jetzt näher kommst, kommst du um. Es kostet dich das Leben. Oder Mose auf dem Berg Horeb, Empfang der Gesetzestafeln oder ganz nah an Gott dran. Das war lebensgefährlich. Wenn man das liest in der Bibel, was da geschieht, ich möchte nicht bei solch einem Unwetter am Berg sein. Die Nähe Gottes oder die Nähe zu Gott kann lebensgefährlich sein. Mose zum Beispiel am brennenden Dornbusch verhüllte sein Angesicht, schreibt die Bibel, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Das hätte er nicht ausgehalten. Und wir singen, Herr, öffne du mir die Augen, ich will dich sehen. Das sind ja enorme Spannungen auch, die damit verbunden sind. Ich finde das Lied stark. Ja? Öffne du mir das Herz. Ja, das möchte ich, dass Gott das tut. Doch können wir das wirklich aushalten, so nah an Gott zu sein? Oder wenn wir vom verzehrenden Feuer der ewigen Glut singen, das kann das Leben kosten. Gott nahe zu sein, überschreitet doch alle Dimensionen. Wenn ich so den Psalm 139 lese, wenn da jemand betet, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Kann ich dieser Prüfung eigentlich standhalten? Was entdeckt Gott da eigentlich? Was sieht er denn da, wenn er mir so nahe kommt? Dann kann ich eigentlich nur noch beten, das steht auch im Psalm, siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Und von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. So weit reichen diese Dimensionen der Nähe Gottes. Gott nahe zu sein führt auch zur Erkenntnis über sich selbst. Ich denke an Petrus, an seine erste Begegnung mit Jesus. Als er Jesus so an Bord nimmt und Jesus von seinem Schiff aus predigt und Jesus sagt, jetzt fahr noch mal raus, mach noch einen Fischzug. Du hast zwar gefischt, aber wag's mal auf mein Wort, das Netz auszuwerfen. Und dann macht er diesen riesen Fischzug, Jesus an Bord. Und er erkannte nicht nur etwas über die Nähe Jesu, was es für Auswirkungen auf sein Leben und auch seine Existenz hat, sondern er erkannte auch etwas über sich selbst. Er sagte nämlich, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Herr, geh weg von mir. Also diese Nähe kann ich gar nicht aushalten. Die Furcht des Menschen vor der eigenen Sünde, vor dem, was Gott und uns voneinander trennt. Wie gut, dass Jesus auch dann sagt, fürchte dich nicht. Ich mach was aus dir. Ich möchte dich zu einem Menschenfischer machen. Spannend finde ich das. Gott nahe zu sein, ist eine echte Herausforderung. Ich stelle immer wieder fest, Christsein ist ja nicht eine Frage der Religion oder der Kirchenzugehörigkeit oder das, was in irgendeinem offiziellen Dokument niedergeschrieben ist. Christsein ist auch nicht eine Frage der Moral und der Ethik, des christlich-moralisch einwandfreien Verhaltens. Ich glaube, dass Christsein etwas mit einer gelebten Beziehung zu Gott zu tun hat, so im Nahbereich Gottes zu leben. Und es gibt Menschen, die diese Beziehung einmal eingegangen sind, die sich Jesus und seiner Gemeinde angeschlossen haben, sich dann aber von Jesus abwenden. Und Jesus kennt auch solche Situationen und gibt auch die Freiheit dazu, sich abzuwenden. Er war ja auch mit seinen Jüngern unterwegs und einige sagten, ich gehe nicht mehr mit. Und Jesus fragt seine Jünger, ihr wollt ihr auch gehen? Wie entscheiden wir, wenn Jesus uns auch vor solche Freiheit stellt? Sagen wir es und stellen wir auch aus dieser Herausforderung, wie die Jünger, die dann bleiben, Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir glauben und erkennen, dass du der Heilige Gottes bist. Das heißt, Gott nahe sein und auch Gott nahe bleiben. Also wenn ich mir das so recht betrachte, was die Bibel über Nähe und Distanz beschreibt, Gott nahe zu sein, das ist wohltuend und gefährlich zugleich. So ein Leben in Balance. Da gibt es die Momente, wo man sich sehr wohlfühlt in der Nähe Gottes. Das wurde ja vorhin sehr schön sichtbar im Kinderteil, das Irene Hanak hier uns demonstriert hat. Wie ist das so mit der Nähe und Distanz? Wie nah wollen wir Gott wirklich sein? Und da gibt es Momente, wo wir eher auf Distanz gehen, wo wir eher erschrecken. Wie kann ein Mensch, der um die Nähe Gottes weiß oder sich danach sehnt, Gott nahe zu sein, in dieser Spannung eigentlich leben? Ich glaube, das ist eigentlich die Herausforderung des Schreibers im Psalm 73. Dieser Psalm 73, wo die Jahreslosung, dieses Bibelwort des Jahres, ziemlich am Ende steht, im letzten Vers. Da steht ja noch viel mehr drin in diesem Psalm 73. Bis es zu diesem Bekenntnis kommt, Gott nahe zu sein, ist mein Glück, ist ja viel anderes formuliert worden. Ich beobachte, dass Glück heute nicht unbedingt an die Nähe Gottes gebunden ist. Mir hat neulich jemand etwas zukommen lassen von seinem Fitnessstudio. Da gab es so Werbung für einen Releasing-Abend. Releasing, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Release heißt so loslösen, entspannen, frei werden von etwas. Und dort wurde eingeladen zum Releasen, etwas loslassen, sich erleichtern, auflösen von Glaubensgrundsätzen, hieß es dort. Von Gefühlen und Gedankenmustern, die unser freies Reden, Sprechen, Handeln einschränken. Mal richtig frei werden, releasen. Und dahinter steckt für mich eigentlich die geistliche Frage, so am Anfang des Sündenfalls, sollte Gott wirklich gesagt haben? Werd doch frei davon. Lasst es los, gib's auf. Und dann wird dieser Releasing-Abend in der Werbung beschrieben. Und da werden echte Verheißungen gemacht. Da wird verheißen, dass dadurch die gebundene Lebensenergie dir unmittelbar zur Verfügung steht, zur Umsetzung deiner Herzenswünsche, frei zur Verfügung. So ist das dort formuliert. Und dann wird verheißen, diese Befreiungsarbeit wird spürbar in Geist, Körper, Emotionen, Herz und Seele. Ganz umfassend. Eigentlich ein verlockendes Angebot. So ein Releasing-Abend. Mit 20 Euro bist du dabei. Adresse habe ich auch. Ich frage mich, hat es einen Sinn, den Glauben an Gott im Leben festzuhalten oder sich überhaupt darauf einzulassen? Wo es doch andere Glücksverheißungen und Versprechungen gibt, die man auch wirklich, ja, mit anderen erleben kann. Und bevor der Psalmbeter sagt, Gott nahe zu sein ist mein Glück, stelle ich fest, hat er ja selber eine ziemlich einseitige Perspektive. Und zwar auf die von den Glaubensgrundsätzen befreiten Menschen. Die sind nämlich wohlhabend, obwohl oder gerade, weil sie gottlos sind. Und da werden diese Glaubensgrundsätze oder diese von Glaubensgrundsätzen befreiten Menschen sogar richtig beschrieben. Und man könnte denken, das ist nicht vor tausenden von Jahren geschrieben worden, sondern gilt auch heute noch. Der zählt dann auf in Psalm 73. Denen geht's gut, die leiden keine Schmerzen, ihr Leib ist gesund und wohlgenährt, sie kennen keine harte Arbeit, sie sind unberührt von der Sorge anderer, leben im Wohlstand und zeigen es auch, sind die ganze Zeit sorglos und vermehren ihr Vermögen immer zu. Das ist doch Glück, oder? Darauf könnte man doch neidisch und eifersüchtig sein. Also wenn ich manches so sehe, der Schreiber vom Psalm 73 ist neidisch und eifersüchtig. Und das steht sogar in der Bibel. Das heißt, Menschen, die an Gott glauben und sich zu Jesus bekennen, sind wirklich herausgefordert, wenn sie sich vergleichen, auf Menschen schauen, die Gott überhaupt nicht interessiert oder die sich nicht für Gott interessieren, die sich von Glaubensgrundsätzen mal richtig befreit haben. Da könnte man neidisch und eifersüchtig sein. Und das kann einen Menschen quälen, der sich auf Gott eingelassen hat und bewusst in der Nähe Gottes leben will. Das ist nämlich gar nicht so einfach, damit umzugehen. Bis jemand dann sagen und bekennen kann, Gott nahe zu sein ist mein Glück, braucht es so eine, ich sag's mal, kopernikanische Wende im Glauben. Kopernikanische Wende im Glauben. Kopernikanische Wende, was ist das? Wo kommt das her? Das ist so die Wende vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild. So kann man das wissenschaftlich formulieren. Also auf Deutsch gesagt, das geozentrische Weltbild geht davon aus, dass die Erde im Mittelpunkt ist und die Sonne sich um die Erde dreht. Die Erde ist der Mittelpunkt des Universums und die Sonne dreht sich drumherum. Das haben Menschen viele Jahrtausende lang geglaubt. Und dann kommt diese kopernikanische Wende. Da geschieht es genau umgekehrt. Da geht es zum heliozentrischen Weltbild. Das heißt, dass die Sonne in der Mitte und die Erde, die Planeten drehen sich drumherum in diesem Universum. Das heißt, die Sonne ist Mittelpunkt des Universums. Und so kann man auch Menschen beschreiben, die diese kopernikanische Wende im Glauben brauchen. Vor der Wende sieht das dann so aus. Ich bin selber Mittelpunkt meines Lebens. Alles muss sich um mich sortieren und drehen. Gott hat alle meine Wünsche zu erfüllen und wehe, er tut es nicht. Andere sollen für mein Wohlbefinden sorgen. Mir soll es doch gut gehen. Und auch die Gemeinde hat meine persönlichen Bedürfnisse zu erfüllen. Sonst wechsle ich die Gemeinde. Das Glück ist dann gewährleistet, wenn sich alles um mich dreht. Vor der kopernikanischen Wende im Glauben. Ich glaube, dass ein Mensch die kopernikanische Wende im Glauben und Leben braucht, damit er die Erfahrung macht, was wirkliches Glück bedeutet. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Wie sieht so ein Mensch nach dieser Wende aus? Wo Gott auf einmal zum Mittelpunkt meiner kleinen Welt wird, wo sich mein Leben um Gott dreht, mit der Frage, wie kann ich deinen Willen tun und in deiner Nähe bleiben? Wie sind die Anziehungskräfte auch näher, mein Gott, zu dir? und gleichzeitig auf Distanz, damit wir nicht kollidieren und ich nicht vergehe. Menschen nach dieser Wende erfüllen Gott mit ihrem Leben den Wunsch, Gottes Liebe zu erwidern. Und sie sorgen sich um das Wohlbefinden anderer, indem sie sich auch diakonischen Herausforderungen stellen. Wissen sich in die Gemeinde Jesu gestellt, um aktiv das Reich Gottes mitzubauen, Visionen zu entdecken, zu entwickeln und daraus auch wirklich zuzupacken. Durch Gaben, Geben und Gebet zum Beispiel. Menschen nach dieser Wende sind glücklich, wenn andere glücklich werden. Durch den Segen Gottes, weil man den Segen ja teilt. Das heißt, das sind Menschen, die von der Realität Gottes her leben und von dort aus die menschliche Wirklichkeit auch im Vergleich deuten, verstehen und auch werten. Die von Gottes Gegenwart umgeben und erfasst sind und sich auf diese unsichtbare Wirklichkeit Gottes einlassen, herausgehoben über das eigene Ego und das Ich. Da verschieben sich die Angelpunkte und Drehpunkte. Bis jemand sagen und bekennen kann, Gott nahe zu sein ist mein Glück, braucht es diese Wende im Leben und im Glauben. Doch wo ist der Wendepunkt, um in diesem Bild zu bleiben? Ich glaube, der Wendepunkt liegt nicht in der eigenen Selbstbeschau. Sicher gut, über sich selbst nachzudenken, zu reflektieren, wer bin ich eigentlich? Das machen Menschen immer wieder. Ist nur die Frage, was man dann mit diesen Ergebnissen macht. Denn der Wendepunkt liegt nicht in der eigenen Person, sondern außerhalb meiner Person. Außerhalb meines Denkens, Sprechens und Handelns. Der Psalmbeter, Psalm 73, beschreibt das so. Er sagt, schließlich ging ich in Gottes heilige Hallen. Schließlich ging ich in Gottes heilige Hallen. Die Wende geschieht also nicht durch eigene Gedanken, Grübeleien und Strategien, sondern durch einen Ort der Begegnung mit Gott. Da scheinen meine Probleme unendlich klein. Da bekommen die Dinge ein anderes Gewicht. Und dort begegne ich Menschen, die ebenfalls diese Wende vollzogen haben oder vollziehen wollen. Dieser Wendepunkt heute heißt Gemeinde Jesu. Und das ist auch wichtig, diese Gemeinde gehört jemand anderem, also außerhalb meiner eigenen Person. Es ist ein Ort der Begegnung mit dem Heiligen Gott und mit den Heiligen, den Menschen. Ich glaube, dass man in solch einem Raum wegkommt von Neid und Eifersucht hin zur Nähe Gottes und zum Glück. Zumindest diese Erfahrung macht der Beter des Psalms 73. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Aber kein leidensfreier Raum. Das wünschen wir uns ja auch. Wenn wir einem anderen Glück wünschen, wünschen wir ihm, dass er nicht leiden muss. Ich wünsche zum Beispiel im Moment den Menschen in der Ukraine Glück, dass sich dort etwas löst und befreit, dass es nicht zum Bürgerkrieg kommt, dass dort Frieden einkehrt und Glück. Gott nahe zu sein ist mein Glück, heißt nicht, ich lebe in einem leidensfreien Raum. Jesus Christus selbst musste ja leiden am Kreuz. Und von seinen Jüngern hat kaum einer diese Nähe am Kreuz ausgehalten. Die sind alle weggelaufen. Es gab Einzelne, die da geblieben sind. Da war nichts von Glück in dem vollkommenen Sinne. Leiden, Unrecht und Probleme sind dadurch nicht aufgehoben. Aber sie sind getragen durch die Kraft des Glaubens und die Nähe zu Gott. Gott nahe zu sein ist nämlich ein Leben einer anderen Art. Mitten im Hier und Jetzt und trotzdem über diesen Augenblick hinaus. Rätsel und Fragen bleiben, auch für Menschen, die an Gott glauben, die Nähe Gottes suchen und finden. Rätsel und Fragen bleiben. Aber bei allen Rätseln und Fragen gibt es eine letzte, alles entscheidende Gewissheit im Leben. Und das ist im Psalm so formuliert. Ein Leben in Gottes Ferne durch Auflösung von Glaubensgrundsätzen führt einen Menschen zwar zu sich selbst, aber dieses Leben hat keine Zukunft. Wer sich von dir entfernt, wird umkommen. Sehr brutal formuliert im Psalm. Wer sich von dir entfernt, wird umkommen. Unabhängig übrigens vom gegenwärtigen Glück und Unglück. Bei allen Rätseln und Fragen gibt es eine letzte und alles entscheidende Gewissheit im Leben. Das ist das Positive. Gottes Nähe und Gott nahe zu sein heißt Leben und Glück. Das heißt, die Entscheidung über dieses Glück ist längst gefallen. Und braucht nicht erst erhofft zu werden. Das heißt, wer Gott hat, hat das Leben. Ohne Gott ist er tot. Klare Aussagen im Psalm. Unangenehm, aber deutlich. Ich glaube, dass alle immanenten, also diesseitigen irdischen Segnungen dadurch relativiert sind. Weil die Gemeinschaft mit Gott, Gott nahe zu sein, alles, was uns hier sichtbar erscheint und ist, sprengt. Gott nahe zu sein und Gottes Nähe kennt weder Zeit noch Raum. Und ist eine Gemeinschaft, die selbst den Tod überwindet und besiegt. Auch das klingt im Psalm schon an. Und der Wendepunkt, an dem sich alles für uns oder gegen uns entscheidet, ist Jesus Christus selbst. In Jesus Christus wird nämlich deutlich, was Gottes Gnade ist, was Gottes Gericht ist. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Das glaube ich. Und wenn du es auch glaubst, ist ein glücklicher Mensch, weil Gott dich mit Glück beschenkt und segnet. Und das ist in seiner Nähe genau der richtige Augenblick. Amen.